pickepackevolles Programm heute wieder. Dein Agent hat abgeliefert, Markus.
Genau, mein Agent hat die Dinge gefunden, über die wir heute reden. Und wir haben eine Weltpremiere einer neuen Rubrik. Seid gespannt. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views. Wir sind wieder da. Der Monat ist rum. Wir haben gesammelt. Vielleicht auch gar nicht selber gesammelt, aber erstmal neben mir sitzt virtuell
der Markus Bersch. Hallo zusammen und hallo Michael.
Hallo Markus.
Ja, und hallo, wer auch immer zuhört. Hallo, ihr lieben Agenten, ihr lieben Bots.
Genau, wer hört übrigens noch wirklich zu? Und dieses Mal kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Mal wenig vorbereitet, ganz in die Shownotes gepackt. Markus hat da so viel reingepackt. Und damit kommen wir auch vielleicht schon zum Housekeeping vielleicht, Markus?
Du, ja, können wir.
Mit AI die Vorbereitung.
Können wir theoretisch machen. Ja, das Housekeeping ist ja noch handgemacht. Als erstes, denke ich, müssen wir ähnlich wie eine Zeitschrift mal eine Richtigstellung machen. Weil wir ja beim letzten Mal als Ding des Monats über Tech Gateway geredet haben und das Zusammenspiel von Google Tech Gateway und einem Server-Side Google Tech Manager. Und da habe ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es ja eigentlich keinen großen Sinn ergibt, wenn man nachher am Ende des Tages über die Server-Container-URL seine Daten dann an einen Google Tech Manager sendet, der dir dann Cookies zurückschickt und die dann doch irgendwie mit ITP sich nicht umschlagen können und trotzdem wieder nur 1 bis 7 Tage leben. Das war ein bisschen zu kurz gedacht, weil wenn man Cloudflare kann, mein Cloudflare-Fu ist leider nicht sehr gut, kann man natürlich hingehen und kann auch diesen Umweg über die Cloud Edge nehmen. Also man trägt als Server-Container eben nicht seine die URL von seinem Server-Side Google Tech Manager, der nicht so richtig Same Origin Setup vielleicht ist, ein, sondern die von seiner Cloud Edge, und da gibt es dann irgendwie eine Regel, die die Daten weiterleitet an den Server-Side Google Tech Manager, und dann kriegt man das wohl auch hin, dass der ganze Kram auch darüber wieder zurückläuft. Hatte man mir versichert, habe ich nicht nachgebaut.
Ja. Ganz schön viel aufwendig, um so die Prevention zu umgehen, oder?
Immer ja, wieder? Ja, da reden wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber,
okay,
über das Thema. So, aber dann haben wir das jetzt erledigt. Und dann hatten wir, das haben wir, glaube ich, am Ende der letzten Sendung irgendwann gemerkt, das haben wir gemerkt, als wir das Ding des Monats aufgezeichnet haben, da war auch noch ein Kommentar vom Tom, also ein Tommentar, und den hatten wir ganz vergessen. Da ging es darum, dass wir ja mal gefragt haben, ob diese AI-Corner überhaupt hier eine Daseinsberechtigung hat. Und Tom hat da mehr oder weniger das bestätigt, was ich ja auch so ein bisschen befürchte. Es rutscht vielleicht so ein bisschen ins Non-Analytics-Zeug ab, aber viele Sachen hängen halt auch sehr nah beieinander. Wir versuchen das ein bisschen Analytics fokussiert zu halten.
Ja, aber das haben wir doch schon im Januar gesagt, sein Kommentar, oder?
Ja, aber wir haben dann
den hatten wir schon drin.
Hatten wir schon drin. Ich habe versucht, das zurückzuverfolgen, habe die Housekeepings der letzten Folgen durchgeguckt und hatte so den Eindruck, haben wir gar nicht drüber geredet. Wenn doch, ja, dann ist das vielleicht der erste Kommentar, der zweimal erwähnt wird, ist nicht tragisch. So,
nein,
haben wir nur den Nachtrag auch hinter uns.
Hast du deinen Agent nicht unser Transkript durchsuchen lassen?
Nein, habe ich nicht. Nein.
Okay.
Nein, also ich habe tatsächlich, um aufzuklären, warum heute so viel hier drin ist in unseren Shownotes, ich hatte das Gefühl, dass wir mit unseren typischen Quellen, die wir haben, und das ist eigentlich LinkedIn und Zufall, um ganz ehrlich zu sein, und RSS-Reader, zumindest in meinem Fall, voller Dinge, die eigentlich, wo man nicht so richtig weiß, funktioniert das noch oder funktioniert das nicht, es kommen immer die gleichen Sachen zurück. Und da hatte ich keine große Freude dran. Und deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, wo sind denn jetzt noch Analytics-News? Ne? So, die Blogs sind ja im Großen und Ganzen eingeschlafen. Und dann habe ich gedacht, naja, alle Leute schreiben ja wahrscheinlich offensichtlich was auf Reddit, weil die wollen ja unbedingt irgendwie in die Chatbots, und da Reddit eine der großen Quellen ist. Und Medium und sowas, ne? So, also sieht man ja auch, was verstärkt irgendwie zitiert wird. Und dann habe ich gedacht, dann fangen wir mal bei Reddit an und bauen mal einen Recherchebot hier für unser Thema. Und da habe ich unsere Quellen reingetütet und habe dann nochmal eine Recherche gemacht und habe ein paar Aggregatoren-Posts, meistens sind allerdings auch älter, wo so Listen sind von Blogs und was ist relevant. Naja, und dann ist dann irgendwie was übrig geblieben, und aus dieser Restmenge habe ich dann halt ein kleines Recherchetool gebaut, ein Skill. Und der Output davon ist, sagen wir mal, zu 30%, um es anders auszudrücken, 30% von dem, was jetzt hier in den Shownotes ist, habe ich finden lassen und hätte ich wahrscheinlich selber nicht gefunden, was die Qualität nicht mindert, finde ich.
Ja, ich habe es ja so ähnlich gehabt oder habe es auch noch, aber ich habe vorher lernen lassen, was wir überhaupt für Themen aufnehmen. Ich habe komplett unsere Housekeeping-Sachen komplett durchsuchen lassen und da erstmal so ein Profil aufstellen lassen und dann sind die ganzen Blogs bei mir in der Blogwatcher, die der Agent direkt abfragen kann.
Genau, das ist bei mir auch passiert. Ich habe den einfach die letzten 10 Jahre Shownotes durchsuchen lassen.
Okay, ja.
Damit er auch so ein bisschen, der Skill auch so ein bisschen versteht, was, also wir haben ja so ein paar Dinge, die wir auch rauslassen, auch wenn sie thematisch passen und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht zugehauen werden mit allem, was über DBT und BigQuery bei Hacker News zu finden ist und so. Das wäre mir zu viel Rauschen gewesen.
Bei mir ähnlich. Ne?
So. Ja. Also habe ich das Ding so ein bisschen geschärft, aber ja, wir werden sehen, wie gut es gelaufen ist. Aber alles in allem, wenn wir jetzt gerade schon von Agentic Coding reden, ich habe ein relativ für mich interessantes Experiment gemacht. Ich habe von jemandem gelesen, der seinem Claude zwischen den Coding-Sessions Freizeit gibt und dann schreibt er irgendwelche Haikus und Kurzgeschichten und sowas. Und ich habe gedacht, also Haikus und Kurzgeschichten finde ich jetzt nicht so toll, aber ein Projekt zu haben, in dem mehr oder weniger die Exploration meiner eigenen Projekte das Ziel ist, hatte ich für eine gute Idee gehalten. Also habe ich mir ein Projekt aufgesetzt, in dem in einem eigenen Ordner volle Schreibrechte existieren. Da durfte sich dann, ich sage mal, Opus selber aussuchen, was wie wo gesammelt wird. Und habe den einfach mal durch all meine Projekte, ich habe ja hier einen relativ großen Ordner, wo ich aus den Jahren, aus den verschiedensten Bereichen irgendwelche Dinge in meinem Dev-Ordner liegen habe und habe den da durchwandern lassen. Und dann sind so ein paar Sachen dabei rausgekommen, dass ich also Muster, Gemeinsamkeiten, Synergien, ne? Was so ein LLM halt gut kann. Und da kam unter anderem raus, dass ich ja ganz viele Dinge habe, wo ich irgendwie User Agents sammle zu verschiedenen Zwecken. Für den Simple Bot Detektor und hier und da und sonst noch was. Und daraus ist also ohne mein großartiges Zutun das Bot Registry Project entstanden, wo dieser ganze Kram einfach mal zusammengetragen wurde. Und dann haben wir uns ein bisschen genauer damit befasst, was ist jetzt rendernd, was ist nicht rendernd, was ist für welchen Zweck überhaupt sinnvoll. Und da habe ich jetzt schon eine relativ große Sammlung aus meinem eigenen Wust und noch ein paar Recherchen hinterher gefeuert. Die Frage ist halt, wer von den werten Zuhörenden hier wertet auch User Agent aus und versucht Bots zu klassifizieren oder sonst irgendwas in der Art zu machen und hat Bock, sich da so ein bisschen dran zu beteiligen, dass wir da so eine große Sammlung machen. Ich habe ein Repository, da ist jetzt mehr oder weniger erstmal nur ein fettes JSON und ein README drin. Das ist jetzt gerade noch private, aber die Idee ist, diese ganzen Sachen irgendwo zu sammeln, mit diesem Analytics-Kontext. Es gibt 1000 Listen von irgendwelchen User Agents und sonstigen Geschichten, aber das ist eben nicht das Ziel, sondern rauszufinden, was taucht tatsächlich in unseren Daten auf, vielleicht auch nicht in Google Analytics. Ich habe bisher den Fehler gemacht, die User Agents, die ich so einsammle, alle, also die Bot-Scores, die ich habe und diese potenziellen Bots, die ich dann finde über meinen Bot-Scorer, an Google Analytics zu senden. Aber ich glaube, mein Loch liegt einfach daran, dass Google Analytics auch da ganz gut darin ist, zu erkennen, ob man jemanden tatsächlich in die Daten durchlassen sollte oder nicht. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal so eine Roh-Bot-Datensammlung implementiert, bei einigen Websites, damit ich da wieder ein bisschen Durchblick habe, was tatsächlich passiert und was nicht passiert. Weil in einer Zeit, wo es nicht mehr klar ist, ob ein Mensch den Browser steuert und das ist tatsächlich ein echter Browser, oder wo die meisten anderen Browser und diese KI-Browser dieser Welt sich alle irgendwie als Chrome identifizieren, finde ich, ist es umso wichtiger rauszufinden, was passiert denn eben jenseits dieser Browser und Headless-Browser, die als irgendwelche Tools agieren. Und was kommt tatsächlich auf so einer Website an? Was gibt Consent und verschmutzt möglicherweise deine Daten? Das ist das Bot Registry Project. Ich habe das Ding nicht so benannt, es war Claude. Und ich suche Mitstreiter.
Ja, und du hast dann mit ihm zusammengesucht oder wie hast du ihm die Pause gegeben?
Ich mache da Sessions für. Also ich gehe tatsächlich in diesen Ordner, starte eine Session. Wir haben so einen von Session zu Session Übergabeprozess uns überlegt, ne, wie er sich selber daran erinnern kann, was er beim letzten Mal gemacht hat. Und dann gebe ich ihm ein Budget in Form von Zeit oder Token und sage, hier Jung, guck dich um. Der hat sich dann normalerweise was vorgenommen, dann will er sich dieses Projekt nochmal genauer anschauen. Hat angefangen, irgendwie Prototypen zu bauen, um irgendwelche Sachen zu refactoren.
Ja, aber wie gibt es ihm die Freigaben? Einfach im YOLO-Mode? Nee. Permissions oder du
nein,
sitzt
dabei? Nein, ich habe vernünftige Permissions eingetragen. Der darf halt in meinem Dev-Ordner, darf er lesen und tun und machen, was er will.
Mhm.
Und in seinem Ordner darf er schreiben, ausführen, bauen, bla bla bla. Er hat also einen eigenen Ordner, in dem er seine Prototypen bauen und auch ausführen kann. Da hat sich da auch ein oder zwei Pakete installiert, weil er Sachen mit Python untersuchen wollte und da war ein DocX und dann wollte der da irgendwie noch eine Library haben. Da hat er dann natürlich schon mal nachgefragt, das ist jetzt nicht das Ding. Aber im Großen und Ganzen arbeitet der dann da autark. Ich habe dann hier so ein Fenster offen und dann habe ich ihm ein Budget gegeben von einer Stunde und zwischendurch hat er da mal ganz viele Findings, schreibt sich was auf und hat dann ein Mitteilungsbedürfnis. Dann muss ich ihm schon mal sagen, gucke ich mir nachher an, mache ruhig weiter. Aber bisher sind da ganz interessante Dinge und ich habe auch was über mich und meine eigene Codebase gelernt. Also noch habe ich nicht das Gefühl, dass das der totale Mumpitz ist. Und deswegen führe ich das fort, sagen wir es mal so.
Mhm.
Das finde ich jetzt besser als Haikus und Kurzgeschichten. Also wenn man jetzt Content kreiert, braucht man vielleicht Haikus und Kurzgeschichten, brauche ich aber jetzt gerade nicht.
Ja.
Ja, und so ist auch das Bot Registry Project entstanden. Mhm. Und auch eine der Dinge, die daraus mehr oder weniger abgeleitet wurden, ist, ich baue gerade an einem Logfile Analyzer. Ich will die Lücke schließen zwischen den AV-Stats dieser Welt.
Ich wollte sagen, gibt doch AV-Stats.
Ja, und dem Elk-Stack, ne? Also irgendwo irgendwas dazwischen, da bin ich gerade dran. Und da habe ich mir die Navigationsübersicht aus Universal Analytics nachgebaut, auf Basis eben von den Daten, die in den Logfiles sind. Also Einstiege, Ausstiege, vorherige Seiten, Seiten, die danach kommen, für eine bestimmte URL. Weil ich diesen Bericht so vermisst habe.
Ja.
Und aus meinem Claude's Corner-Projekt ist dann tatsächlich die Idee gekommen, man könnte das ja eigentlich bei Analytics auch bauen auf Basis von GA-Daten. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist auch eigentlich ganz okay geworden. Und deswegen ist das bei Analytics jetzt zu kriegen. Eine Navigationsübersicht ist da im Menü, habe ich jetzt nicht großartig gelauncht. Das hier ist also Weltpremiere für die Navigationsübersicht auf Basis von GA4-Daten. Es gibt ein paar Kröten zu schlucken, deswegen steht relativ viel Text da oben drüber, weil das Verfahren natürlich so ein bisschen anders ist. Wir haben kein richtiges Next-Page. Natürlich haben wir ein Previous-Page in Form von einem Referrer, aber wir haben keine Einstiege und Ausstiege. Da muss man dann anfangen zu rechnen. Und ihr wisst es selber, bloß weil da Session-Start steht, heißt es nicht, dass eine Sitzung gestartet ist. Das heißt, man muss sich überlegen, mit welcher Zählmethode will man das überhaupt irgendwie erfassen. Aber ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Ja, cool.
Und ein paar Kleinigkeiten wurden auch optimiert, da ist aber gar keine KI dran schuld, sondern es war Mike. Mike Bruns ist ja einer der Stammuser von Analytics und der hatte ein paar Sachen im GTM-Checker-Paper gefunden, die mal da waren und jetzt weg. Und dann haben wir das wieder rein optimiert und dafür gleich ein bisschen besser gemacht. Danke nochmal dafür. Längeres Housekeeping, aber dafür haben wir ja auch schon ein bisschen Substanz abgeliefert, hoffe ich.
Ja, dann gehen wir mal zum Check-in über, oder?
Genau.
Passt auf eure API-Keys auf.
Ja, eigentlich ja schon eine alte Geschichte. Die meisten werden es auch mitgekriegt haben, dass Google sich mehr oder weniger selber ein Ei gelegt hat. Die haben uns jetzt irgendwie über Jahre erzählt, euer API-Key ist kein Geheimnis. Wenn man seine API-Keys für eine bestimmte Anwendung, also sein Client-Key mehr oder weniger,
Google Maps Code zum Beispiel.
Hat, Google Maps zum Beispiel oder in meinem Fall bei Analytics, bleiben wir dabei, ist ja auch ein Key drin. Der ja sagt hier, pass mal auf, diese Anwendung, wenn jetzt ja einer auf den Authentifizieren-Button klickt, dann muss Google ja auch wissen, welches Projekt, welchen OAuth-Screen und so weiter, ne? Welche APIs da hängen. Und das wird halt über einen Key gelöst und der war bisher mal vollkommen unkritisch, bis auf die Kleinigkeit, dass wenn man jetzt diese Keys nimmt, die zum Beispiel bei diesen ganzen Google Maps-Integrationen da draußen auf Websites sind und jemand hat da, weiß ich nicht, Zehntausende von gesammelt, dann kannst du die einfach in der Brute-Force-Methode ausprobieren und irgendwann findest du einen, wo hinter diesem OAuth-Screen dann eben oder hinter diesem Key ein Projekt wohnt, bei dem tatsächlich auch Gemini oder die Generative Dingenskirchen API an ist. Und dann kann man dummerweise über den API-Key, der eigentlich für Maps oder was anderes gedacht ist, mit anderer Leute Gemini irgendwie Kosten verursachen.
Ja.
Ich bin also bei meinen Projekten durchgegangen, einfach aus Vorsicht. Ich meine, ich weiß, dass ich nur ein Projekt habe, wo ich diese Generative Gedönsrads API angemacht habe. Aber trotzdem habe ich lieber nochmal nachgeguckt, ne? Weil also gerade Analytics ist ja so ein Projekt, wo ich auch so einen Key draußen habe. Da ist aber tatsächlich nur das an, was da an sein soll und was ich brauche, um Analytics zu betreiben. Ich war also safe, aber vielleicht seid ihr es nicht, also guckt doch mal nach, weil wenn man jetzt nur ein Cloud-Projekt hat und man hat das für Google Maps angelegt und fängt jetzt an zu experimentieren und fragt sich, warum sollte ich ein neues Projekt anlegen, ich aktiviere jetzt hier all die APIs und probiere allen Scheiß aus, den ich ausprobieren will, könnte ich mir denken, dass diese Konstellation nicht so unüblich ist, wie man sich das vorstellen mag.
Ich kenne das von Agenturen und so, die für ihre Kunden ja dann die Maps-Sachen einrichten und so und dann... Weiß vielleicht der eine von dem anderen nichts und dann machen die halt dann dieses Gemini an und dann ist er for free.
Also guckt einfach nochmal nach, das schadet ja nichts. Ne? Es gibt ja sogar, glaube ich, ein MCP für Google Cloud Managements Gedönsrad. Vielleicht lasst da einfach euren Assistenten nachgucken, wo überall welche APIs offen sind. Ich habe nochmal selbst nachgeguckt, ganz oldschool. Mit Projektwechseln und sowas. So, das nächste Ding im Check-in ist ein Post vom Thomas und zwar ist es ein Fundstück, von dem wir alle nicht wissen, ob es ein einmaliger Glitch ist oder was Regelmäßiges, aber da ging es darum, dass ein GTEC einfach nicht laden wollte und immer irgendwie, was war es, ein 404 oder hab den Post gerade nicht offen, also statt GTEC zu bekommen, gab es eine Fehlermeldung, sagen wir es mal so. Und das war so ein GTEC, was mehr als eine ID hatte.
Ja, ist die Hölle.
Ja, diese mehrfachen IDs hat man ja selber selten angelegt, sondern dann wird dann einfach, dann geht jemand hin und hat ein Universal Analytics auf seiner Website gehabt und dann gibt's da so eine Automigration von Google und dann gibt's da noch ein verbundenes Ads-Konto und schwubbeldiwupp hast du irgendwie eine G-irgendwas und eine GT-irgendwas oder eine AW-irgendwas und alles ist das gleiche GTEC. Und die Story hier dahinter ist, wenn ihr irgendwann mal auf so einen Fehler stoßt, dann sucht nach einer dieser alternativen IDs. Das GTEC hat vielleicht einen. Und wenn ihr einfach eine andere ID nehmt, um das gleiche GTEC zu laden, also die mit GT oder mit AW oder was auch immer, dann funktioniert es dann auf einmal. War hier die Lösung. Fand ich interessant. Ist vielleicht ein einmaliger Fall, aber hilft ja vielleicht umso mehr. Ich habe auch ein akutes Problem, was immer noch ungelöst ist und das ist auch ein einmaliger Fall und ich weiß noch nicht, woran es liegt, aber ich habe hier einfach Conversion-Setups, hatte ich mit dir letzten Mal nach der Sendung, glaube ich, schon drüber geredet, das ist immer noch nicht gelöst, wo zwei oder drei Conversions, sagen wir mal, gleichzeitig feuern und einer ist dann auch vom Server-Side Google Tag Manager und diese Gleichzeitigkeit sorgt dafür, dass der Google-Server uns irgendwann das Entgegennehmen der Requests verweigert und dann kommen die Conversions einfach nicht an. Und das gilt dann nicht nur für die eine, sondern idealerweise, also nicht idealerweise, sondern konsequenterweise auch noch für alle drei. Das heißt, obwohl zwei davon eigentlich mit 200 beantwortet wurden, sieht man nachher in den Daten nichts von dem ganzen Kram. Ist auch total bekloppt, keiner weiß, woran es liegt, aber es ist halt in einer nicht perfekten Welt leider nicht alles perfekt. Und Sachen, die in 99 von 100 Fällen einwandfrei funktionieren, scheitern dann. Und hier scheint es das Laden eines GTEC gewesen zu sein. Jo.
Ja.
Dann hüpfen wir mal in die AI-Corner. Du hast doch einen Mac,
ja,
oder?
Nee, ich habe keinen Mac.
Du hast gar keinen Mac.
Ich hab noch nie ein Gerät von der Firma besessen. Noch nie. Ich habe schon überlegt, ob ich für die Entwicklung, gerade mit AI und so, mal mir einen hole. Aber habe ich gedacht, naja, vielleicht doch auf Fedora, vielleicht was Klassischeres für die Entwicklung oder so. Aber Mac hatte ich noch nie und auch kein iPad, kein iPhone. Auch kein. Wie hießen diese Dinger mit Musik?
iPod.
iPod, genau, auch nicht.
Ja, iPod.
Ich hatte noch nie.
Ich habe hier noch ein iPod. Boah.
Du fragst, weil es ein Tool gibt für einen Mac, was alles billiger macht.
Genau, also ob es alles billiger macht, weiß ich nicht. Es verspricht, und es ist ja eigentlich eine gute Idee, den ganzen Bloat aus dem Output von irgendwelchen Command-Line-Tools und was auch immer. Wir haben beim letzten Mal schon darüber geredet, dass es vielleicht eine gute Idee ist, etwas zwischen dein LLM und den MCP zu packen, was diesen ganzen Output des LLMs irgendwie, was den Kontext dauernd irgendwie verschmutzt, verkleinert. Und hier geht es da um ein ähnliches System, dass man sagt, solange dein Rechner irgendwie dauernd Bash, Grab, Dtap, blub, blub, irgendwelchen Mist und dann kommen da tausend Sachen raus, bloß wenn man irgendwie eine Datei sucht, das kann man irgendwie verkleinern. Und hier geht es um ein Command-Line-Interface, was man vor die Command-Line hängt, mehr oder weniger, wenn ich es richtig verstanden habe. Tut aber nur auf dem Mac, deswegen konnte ich nicht ausprobieren. Vielleicht habt ihr da ja mal Bock drauf und eure Sessions halten länger durch und euer Kontext ist nicht so verschmutzt.
Ich mache das anders. Claude Code nutze ich jetzt ja auch auf der Command-Line, ne? Ich habe den Team-Agent-Modus eingeschaltet, bin im Tmux-Fenster und dann kann ich ja echte Agents parallel schalten, wo er dann die Arbeit hinschickt und nur das Ergebnis kommt zurück. im Hauptfenster. Die haben ihr eigenes Kontextfenster, die Agents.
Ja, ja, gut, das ist, ist und ja dann, auch so, wenn, wenn du im, in der Umsetzung hier, wenn mehrere Agents parallel dispatcht werden von deiner Hauptsession, das ist gleich in grün hier eigentlich.
Ne? So. Ja, nicht ganz, aber ja.
Ja, aber vom Prinzip her ist das gleiche. Also Agents arbeiten in ihrem eigenen Kontextfenster und du kriegst halt nur Artefakte zurück mit dem Ergebnis, statt die ganze Herleitung mitlesen zu müssen und schleppen zu müssen in deinem Kontext. Darum geht es ja eigentlich. Und also das wird schon alles irgendwie immer schlauer und hier vielleicht mit so kleinen Tools kann man das alles nochmal was länger durchhalten lassen.
Gestern ich habe immer Angst vor solchen Tools. Ich weiß nicht mal, ob so ein, also wenn ich mir, ich habe so Angst, dass es dann schlechter wird, das Ergebnis. Ja, wenn man deswegen, hat ja nicht messen und dann.
Deswegen muss man es ausprobieren, ne? Also wenn jetzt die wesentlichen Sachen, die du gerade brauchst, irgendwie immer abgeschnitten werden, dann kann es sein, dass dann dein LLM irgendwie das gleiche 180.000 Mal versucht, bis du wieder zurückkommst vom Einkaufen. Das ist dann blöd. Aber also die Idee dahinter ist natürlich schon irgendwie nicht verkehrt.
Ja, und manchmal machen dann die Elements auch die gleichen Fehler wieder, immer wieder. So wie wenn man mit Worktrees bei Cloud Code arbeitet, wenn die nicht merken, dass sie da nicht rauskommen können, dass sie, die würden gerne Symlinken aufs Main, aber kommen da halt nicht hin. Dauert nur ein bisschen, bis sie es verstehen, leider. Ja. Okay, nächster Beitrag dann. Also genau, rtkai.app, ein Tool, was das sozusagen weniger Token verbaut. Das ist ja gerade wichtig, weil Token werden teurer. Hast du schon mitbekommen, Cloud Code wird teurer?
Nee, habe ich
nicht. Brandheiß der News. Das ist doch nirgendwo veröffentlicht, habe ich vorhin von einem Bekannten geschickt bekommen. Der hat jetzt, der muss jetzt 275 Euro zahlen. Hat mir einen Screenshot geschickt. Der wollte gerade sein Cloud-Code-Abo, sein Max-Abo abschließen und zack, war es 275.
Ja, ich hatte gestern so einen kleinen Glitch und habe mich gefragt, was ist denn hier los? Gestern konnte man Opus mit dem 1M-Kontextfenster nur noch gegen Extra-Usage nutzen.
Okay.
Eine ganze Zeit lang. Immer wenn ich was gestartet habe, wurde ich erstmal von Sonnet begrüßt und ganz komische Sachen. Ich habe es auch erstmal gar nicht gemerkt und habe mich gefragt, warum ist das alles hier so lahm heute? Dann war das irgendwie Sonnet, hat sich extra viel Mühe gegeben, war aber viel langsamer. Und komische Sachen. Und irgendwann abends war das dann wieder vorbei. Ich hatte mich dann schon dran gewöhnt, wieder mit Opus zu arbeiten, aber halt mit dem kleineren Kontextfenster, ne, wo man dann so sieht, dass der Balken ganz schnell irgendwie auf 50% ist. Das war ich gar nicht mehr gewohnt. Und aber abends war es dann wieder weg. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat, dass Amazon ja gestern auch irgendwie die AWS Cloud hatte ja auch gestern keinen
guten Tag. Not hatte gestern große Probleme.
Ja, ja, ne? Aber da sieht man auch wieder, wie man abhängig ist von sowas. Also im doppelten Sinne.
Ja, und ich sag das schon seit Monaten, die Token werden teurer werden.
Naja.
Die werden auch wertvoller. Aktuell so ein hoher Gegenwert, ist ja Wahnsinn. Das tatsächlich. Wie du.
Ja.
Darum lasse ich ja schon mit protokollieren, was jedes Feature kostet, wenn ich jetzt über meine GitHub Actions mache, dass ich dann sehen kann, was ein Feature gekostet hat, das zu Uramin zu die API gelaufen wäre. Einfach um das im Blick zu haben.
So, und in dem Kontext von dem, was wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben und wo wir beim letzten Mal auch schon mal geredet haben, ja, überall kommen ja jetzt die AI-Assistant-Traffic-Dinger rein, ne? In das Bing Webmaster-Gedöns und in Clarity. Und jetzt ist Matomo dran.
Matomo kann zaubern.
Matomo kann zaubern. Ja, Matomo kann nicht zwingend zaubern, aber Matomo ist ja als First-Party-Endpunkt oft sehr nah an deinem System.
Ja, ja. Er kennt ja trotzdem keine Bots, die surfen.
Oder? Ja, also, was heißt, er kennt keine Bots, die surfen? Wenn ich nah am System bin, dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass irgendetwas durch ein Consent und Collection und Schnickschnack irgendwie durchgekommen ist, sondern das ist ja hier die Idee bei Matomo, dass die Daten mehr oder weniger nicht über den Web-Collector kommen, sondern aus den Daten deines Servers, um es mal ganz blöd auszudrücken. Genauso wie die Bing Webmaster Tools das ja dann eben mehr oder weniger auch als Schicht dazwischen machen oder Clarity das auch nur kann, wenn du ein WordPress-Plugin installiert hast oder eben eine teure Cloud Edge hast, wo diese ganzen Daten tatsächlich ja auch entstehen. Und Matomo hat das eben auch implementiert. Ich habe mir das nicht angeschaut im Sinne von, ich habe das mal in meinen Matomo reingebügelt, aber wir können uns ja drauf einigen, dass diese ganzen AI-Assistant-Chatbot-Tracking-Features überall irgendwo Einzug halten werden. Und hier ist Matomo mal nicht der Letzte, sagen wir es mal so.
Ja, und hier genauso wiederum die AI-Bots ja sich nicht zu erkennen geben wollen, damit sie auch das Richtige sehen.
Genau, ja. Ja, das ist die andere Geschichte, ne? Also es wird ja versucht, auch hier die den Web-Traffic von agentischem Traffic auch zu unterscheiden.
Ja.
Das verschwimmt natürlich so ein bisschen. Also es kommt agentischer Traffic natürlich auch rein und sieht aus wie Web-Traffic und so, ne? Also insofern.
Ja. Also und das war sozusagen meine Kritik, nicht, dass die jetzt den Referrer erkennen oder das UTM Source auf ChatGPT dran ist, sondern tatsächlich die AI-Agents, die vorbeisurfen, und das ist extrem schwer.
Genau. Weil das Spielfeld ja auch immer mehr verändert wird. Ne? Also sobald ich da jetzt irgend so ein Cowork-Ding, egal von welchem Anbieter, habe und das baut, das fummelt da an meinem Browser rum,
ja.
Spätestens dann hat doch keiner mehr eine Ahnung, wer da jetzt geklickt hat. Ja, so, also das
dann, meine ich halt, dass die zaubern können, und das ist halt echt.
Nein, das kann kein Mensch. Ja. So, dann ist die Michaela mit der Analytics-Kiste mal wieder dabei und beleuchtet das Thema, was ist denn jetzt, wenn wir immer weniger Traffic messen in GA4? Wie können wir das denn wenigstens irgendwie schlau analysieren? Und da geht es hauptsächlich auch darum, wie diese KI-Features in GA4 arbeiten, wie die Datenqualität verbessert wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, oder wie der ganze Modellierungsschnickschnack funktioniert. Also einfach auch ein Thema, wo ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, wenn wir lange genug warten, müssen wir die Daten ja nicht zur KI bringen, sondern die KI kommt dahin, wo die Daten sind, haben wir ja auch schon ein, zweimal angesprochen hier in verschiedenen Folgen. Und hier ist einfach eher so ein Überblick, was im Bereich GA4 eigentlich jetzt schon alles drin ist. Möchtest du dazu noch was sagen?
Nee, ich habe gerade, ich fand gerade noch einen Gedanken nachgehangen, aber nein.
Na, das ist klar, gut. Ja, zur Erklärung, warum ich ab und zu den Michael so anträge: wir haben hier keine Top-Verbindung und manchmal friert er ein. Deswegen muss ich hier Kontrollfragen stellen, ob der noch da ist. Oder
ja, genau. Es ist kalt hier, darum friere ich ein. Ja, ja. Nein, ich habe hier eine instabile hier Stromverbindung tatsächlich, keine Internet-Stromverbindung, daher. Ja.
Dann einen, wo wir gar nicht lange drüber reden müssen, aber falls ihr eben auf OpenClaw keinen Bock habt, aber auf eurem Raspberry Pi irgendwie wenigstens das theoretisch mal ausspielen wollt, was denn da gehen würde, oder eine kleinere Version davon. Also ich habe hier so eine Bastlerliste gefunden, was es so an OpenClaw-Alternativen gibt. Da ist wirklich alles von Nano über Zero bis, da steht dann Minus fehlt, glaube ich, noch. Sämtliche Quantisierungen von Claws gibt es inzwischen als Projekte mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen und Systemanforderungen. Ich fand es einfach interessant, wie viel von diesen Dingern da in so kurzer Zeit entstanden sind.
Ich finde, das ist wieder genauso wie Google Analytics Alternative. Also wer sich mal mit OpenClaw beschäftigt hat, also ich sage ganz klar, das ist ein Blick in die Zukunft. Das Ding ist so krass, was damit möglich ist, was das macht, was das vom Konzept her macht. Weil, also Markus, wenn du deinen Cloud lokal losschickst, wenn du den in OpenClaw hättest, dann könntest du den ganzen Tag damit arbeiten, er könnte einfach autonom für sich da sein und tatsächlich auch dann sein Memory direkt, brauchst du dir nicht selber drücken, sondern der baut sein Memory selber.
Ja, klar. Das ist auch das, was ich bei der Initialisierung dieses, sagen wir mal, offenen explorativen Projekts irgendwie gesagt habe. Ich sage, ich habe keinen Bock auf OpenClaw, aber das hier soll auch so ein bisschen mehr Freiraum sein. Ne? So. Und es gibt ja keine Ziele, es gibt kein richtig oder falsch, außer wenn man am System rumfummelt. Dafür haben wir jetzt irgendwie hier die Settings und die Permissions. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier eine Stunde stattfindet und ich will danach irgendwie ein Ergebnis haben und bewerte das und sage, das ist mir zu viel oder zu wenig. Ab und zu gucke ich da mal in die Struktur, schau mir an, was da irgendwie gesammelt wird, Synergien, Schnick, Schnack, Schnuck. Und wenn ich irgendwas finde, was mich interessiert, dann mache ich eine neue Session auf und frage gezielt danach. Ne? Und so sind dann jetzt schon ein paar gute Projektideen entstanden. Insofern finde ich jetzt nicht blöd, aber das ist meine Light-Version davon. Ne? Ich habe halt nichts davon.
Ja, habe ich schon verstanden.
Wenn das Ding 1000 Dinger baut und mich jeden Morgen mit einer neuen App überrascht, wo ich dann sagen kann, ja, lösch das mal wieder, ist der letzte Käse. Ich brauche auch kein Telegram-Morning-Briefing mit noch mehr Rauschen und Klatter und so. Das brauche ich alles nicht. Also die meisten Dinge, wo, sind wir mal ganz ehrlich, wo diese Assistenten heute laufen, das sind irgendwelche Aufgaben, die du gar nicht selber erledigen würdest, sondern wo du dich jetzt mit irgendeinem Scheiß zuballern lässt, habe ich so den Eindruck. Mindestens 50%.
Vielleicht für dich. Also bei mir, wenn ich ein GitHub-Issue habe, geht der erstmal drüber und schaut sich an, was ist da eigentlich drin, was muss gemacht werden, wer soll das erledigen und so. Also es sind schon. Also ich nutze ihn nicht für Morning Briefings oder so.
Nee, ich habe ja auch 50% gesagt. Du magst
ja
zu den anderen 50% gehören. Okay. Das, was man so wahrnimmt, ich habe jetzt einen Assistenten, der macht jetzt all die Sachen, wo ich vorher auch keinen Assistenten für hatte und trotzdem habe ich gut gelebt. Aber es ist so geil.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, das dazu. Denk mal, du bist ein bisschen kleiner mit dem nächsten Punkt. Auf LinkedIn bin ich drüber gestolpert. Da hat jemand, erzählt jemand aus dem Nähkästchen, wie er versucht gezielt mit kleineren Modellen, aber mit einem eigenen Training dafür zu sorgen, dass möglichst gut GA4 BigQuery verstanden wird. Ich fand das, die Idee fand ich sehr interessant. Deswegen ist es hier angelinkt worden. Es ist nichts, was ich morgen nachbaue. Ja, aber da jetzt hinzugehen, wenn diese generellen Dinger mit immer mehr Kapazitäten und Kontextfenster, sagen wir mal, auch immer besser darin werden, unsere Fragestellungen anhand von Daten vielleicht tatsächlich auch sinnvoll zu beantworten, ohne da irgendwie einen Scheiß rauszuziehen. Ob das jetzt schon so weit ist oder nicht, sei dahingestellt, das habe ich gerade gar nicht gesagt, aber die werden ja dabei immer besser. Dann mal dabei daran zu denken, dass man mit gezielten Training eigentlich auch mit viel kleineren Modellen und weniger Kapazität vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen kann, ist eine Erwähnung wert, weil es ist in die richtige Richtung gedacht, meiner Meinung nach. Ich versuche auch immer noch
viel damit rum. Sein.
Ja, nee, ich versuche tatsächlich viel Dinge mal auch mal gegen Gemini Flash oder sowas zu feuern in so einem One-Shot und mal zu gucken, was da rauskommt und versuche das eben auch zu schärfen, wenn ich immer mal Zeit habe. Ich habe ja immer so ein offenes API-Shootout-Projekt, wo ich ab und zu mal über OpenRouter mal so Prompts an mehrere Dinge schicke. Und das ist natürlich, da kann man unheimlich viel Zeit verbringen. Ne? Und es ist auch immer mega interessant. Die Frage ist nur, wo nutzt du das nachher? Ich mache es halt trotzdem regelmäßig mal, nur um zu gucken, wenn es jetzt irgendwie das neue Gemini Flash gibt, dann wiederhole ich einfach nochmal so eine Serie und schaue, menschlich bewertet, sagen wir mal, ob es jetzt wirklich besser oder schlechter geworden ist. Ich habe keine harten Kriterien, wo ich jetzt noch dem LLM sagen kann, bewerte du das mal, ob es besser oder schlechter ist. Das mache ich gerade noch selber. Aber ich finde es einfach interessant zu schauen, wie sich das da bewegt. Und das ist so ein Aspekt, der bei mir noch ein blinder Fleck ist, muss ich gestehen.
Ja, heute hat ein Agent bei mir bei einem Projekt Haiku benutzt. Also Entropic Haiku und da kam nichts viel Sinnvolles raus. Das war halt die Aufgabe. Also das Haiku ist gut, aber nicht für größere Aufgaben, wo man eigentlich dann Sonnet oder Opus nutzen sollte. Und das war schon sehr.
Ja, das ist wie mein Schreckmoment von gestern. Ne? So, was stimmt hier nicht? Und dann merkt man erst, ach, das ist Sonnet. Ja? So. Also man ist schon ein bisschen abhängig davon, das Modell, was man gewohnt ist, auch zu nutzen. Zum Thema Modell, was man gewohnt ist. Ich habe ein wenig die GitHub Copilot Command Line ausprobiert, das Command Line Interface. Mehr sage ich dazu auch nicht.
Aber ich bin ja Copilot, also hier den Edge ganz am Anfang dabei gewesen, vor der, also noch glaube ich, im Nightly Build. Da war der gut damals, vor 2 Jahren. Aber jetzt möchte ich ihn weder in der Command Line noch in irgendeinem Fenster sehen. Ja. Zeiten ändern sich.
Ja, scheint mir abgehängt. So. Und dann gibt es hier einen Tipp, den ich selber nicht getestet habe. Im letzten Mal war auch ein ungetesteter Tipp dabei. Sag du mir, das ist Blödsinn.
Aber von wegen, der Tipp ist bestimmt ganz super.
Ja.
Aber wenn jemand einen Posting schreibt und sagt, boah, ich habe jetzt hier das gefunden für Cloud Code und das ist das Beste auf der Welt und dann ist es viel, viel schneller. Das sind halt immer diese Postings von wem auch immer, die ich anstrengend finde.
Ja. Also die ganze Konnotation des Posts finde ich auch sehr anstrengend, ja. Und dann dieses Ganze, warum muss man das zufällig finden? Warum ist das nicht ordentlich dokumentiert? Bla, bla. Aber es geht offensichtlich um Language Server Protokoll und wenn man das aktiviert, dann muss man nicht mehr ewig lange warten, während da gegrabt wird in deiner Codebase. Und habe ich so kurzfristig gefunden, dass ich nicht mehr ausprobieren konnte. Benutzt du das denn? Weißt du das? Stimmt das tatsächlich? Macht's das schneller?
Ich fand merkwürdig, dass das direkt in die normalen Konstanten reinkommt, in die normalen Variablen vom Server. Weil normal würde sowas ja in der, das steht dann halt Export Enable LSP to gleich 1.
Ja, genau, Umgebungsvariable. Ne? So.
Ja, normalerweise schreibst du das in die CloudJSON, in die Settings rein. Dann machst du auch genauso wie diesen Team-Agent-Mode aktivieren und so. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Mach ich nachher mal.
So. Dann haben wir noch so ein Ding. Nämlich Paperclip. Hast du aber schon mal was mit Paperclip gemacht? Das ist einfach so trending im Moment mit ganz vielen GitHub-Stars, was im Moment ein gutes Zeichen dafür ist, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Und
habe ich noch nicht, finde ich spannend. Ich habe, also wo man früher irgendwelche Postings lesen wollte, ist es bei mir inzwischen Repos. Ansammeln, wo ich sage, boah, spannend, das ist aber auch gut. So, hier, Chanting und hier und das, oh, super, das muss ich auch ausprobieren. Und die sammeln sich also so wie früher Blogposts im Readme Later, sind da jetzt eher in meinen Bookmarks dann die GitHub-Repos. Nein, ich habe Paperclip noch nicht benutzt, aber es ist jetzt ja Wochenende. Von daher.
Ja. Okay, dann nehmen wir die beiden auch einfach nur mit, als falls das was für euch ist oder nicht, weil hier ist der Analytics-Kontext tatsächlich auch sehr dünn. Und wir verlassen diese Ecke mal.
Ich hab gerade mal kurz weitergelesen auf Reddit zum Enable LSP-Tool.
Ja.
Da schreibt einer nämlich drunter, das ist nur bei ganz wenigen Codebases, wird das schneller.
Aha, okay.
Sagt er.
Ja, dann hat es bei seiner geklappt und deswegen hat er gleich diesen revolutionären Post geschrieben.
Und er sagt, es ist enabled by default.
Alles klar, gut.
800 Mal geliked, von daher.
Dann war das also wohl das eine Non-News und wir vergessen es einfach wieder. Wir haben es ja aufgenommen, wir schneiden es nicht raus. Ja.
Darum, auf dem Benutzrechner ist auch der Steuerung Alt Entfernen ist Turbo-Modus, ne? Nicht Alt F4 war das, oder?
Nee, war das nicht
Alt F4?
RM / was war
das? Das war auf der Command Line.
Ja, genau. gut, also das dazu. Dann sind wir
Paperclip
jetzt...
Paperclip werde ich ausprobieren, bestimmt. Ja. Ich habe mir jetzt, habe ich gestern für Hetzner, dass ich Terraforming direkt da immerhin pushen kann, die Sachen, dass ich dann neue Server aufsetzen kann bei Hetzner, direkt so einen virtuellen hinschieben kann, ausprobieren kann, wieder schließen kann. Habe ich gestern mal rumgebastelt.
Klingt gut.
Und ich dann nicht irgendwelche Altlasten irgendwie rumliegen habe auf meinem Server. Weil mein Bare Metal habe ich ja, das habe ich immer erzählt, vor 2-3 Monaten oder so, ne? Das ist zu viel Müll jetzt drauf. Ich steige jetzt um auf isolierte Teile, glaube ich. Ja. Okay. Dann sind wir jetzt aber derweil schon bei Reddit gelandet, schon bevor wir Reddit waren.
Genau, ja, bei unserer, sagen wir mal, experimentellen neuen Rubrik. Da müssen wir mal gucken, was passiert. Aus dem ganzen Müll, der bei Reddit in den letzten 30 Tagen, ich hatte ja mein Recherche-Skill nur auf letzte 30 Tage eingestellt, da kam trotzdem so viel Zeug bei Reddit zurück, das muss ich noch schärfen. Aber so ein paar Sachen fand ich interessant genug, um mir zu überlegen, ob wir vielleicht so eine kleine, was so bei Reddit und Co. passiert, Kategorie da reinnehmen.
Ja.
Das sind teilweise einfach nur so Sachen, die kann man so wahrnehmen. Also wenn man selber sich zum Beispiel Facebook Advanced Matching mit Daten befüttern möchte, dann möchte Facebook einfach kein Plus vor der Nummer haben. Das sind so Sachen, die wusste ich nicht.
Nee, weil die ja, wie wir alle wissen, eine E-164-Nummer haben wollen.
Ja, ja. Aber dann aber bitte...
Wusste ich vorher nicht.
Ja, mit ohne Plus. So, solche Sachen, ja, die findet man dann bei Reddit. Ist nur für denjenigen interessant, für den es gerade ein Problem ist, der sich fragt, warum funktioniert mein Advanced Matching nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es Plus wegnehmen muss. So, Ende der News. So funktioniert Reddit. Rein.
Ja, ist super.
Wahrnehmen raus. Zweites Ding, was ich ganz interessant fand, auch mal drüber zu fliegen, ist, war so die provokante Frage, die der Micha eben auch gestellt hat, zwischen den Zeilen. Ist diese ganze Server-Side-Tracking, Server-Side-Tagging-Kram eigentlich nicht der totale Overkill für die meisten Marketing-Setups? Oder die Frage dahinter ist, ist das, was ich da an Aufwand und vielleicht Kosten reinstecke, rechtfertigt das den Mehrnutzen, den ich hinten rausziehe?
Es lohnt sich immer, wenn man es nutzt.
Genau, das ist wahrscheinlich auch die beste Antwort. Es lohnt sich immer, wenn man es nutzt. Wenn man es einfach nur macht, wenn man sagt, dann habe ich irgendwie einen Cookie-Extender und dann sterben die Sachen nicht nach 7 Tagen, dann ist die Motivation vielleicht ein bisschen dünn. Aber wie auch immer, bei so einer offenen Frage kommen natürlich auch offene Meinungen. Und ich fand es ganz interessant, diese ja teilweise kontroversen Meinungen. Das ist wie immer bei Reddit, da kackt da auch einer in die Kommentare. Das ist halt, wie es ist. Aber das Meinungsbild ist tatsächlich sehr geteilt, sagen wir mal so. Ob es sich überhaupt wirklich lohnt.
Ja, da habe ich noch kurz was zu, weil ich glaube, das hatten wir in einer privaten Diskussion, vielleicht kann ich das hier ein und sonst gleich rausschneiden, dass du sagst, ja, das ist doch normal, dass man Server-Side und Client-Erfassung parallel laufen lässt, um zu prüfen, ob es passt am Anfang. Das macht ja jeder so, hast du ja gesagt.
So eine Art schon. Wenn ich das so gesagt habe, habe ich nicht so gemeint, dass man das Bedürfnis hat, das zu vergleichen. Das finde ich sehr normal.
Ja, wir können ja unsere Hörer dazu auffordern. Ihr könnt ja mal schreiben, wie viele Leute ihr kennt, die tatsächlich eine Zeit lang das Parallel laufen lassen und wirklich dann erfassen, wie viel erfasst wird und das standardmäßig bei Systemen macht dann. Beispiel Server-Side, Client-Side bei Google Analytics 4.
Genau.
Und ich glaube, es sind gar nicht so viele.
Nee, also, du zweifelst das an? Okay. Ja,
darum. Das ist gerade ein, weil das genau dazu passt.
Ja,
nein, ist auch nicht, ja. Ich finde es ja gut.
Harren wir der 100 Kommentare, die da kommen.
Ja.
So.
Ja. Und selbst wenn, ich glaube halt, wenn es jemand einsetzt, dann nutzt das, dann wird es halt auch selten verglichen.
Ja. So. Also wenn du darauf hinaus willst, dann gebe ich dir recht, ne? Dass man dann den Versprechen nachher blind glaubt, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch eben, aber auch von den Anbietern so Tools, die einem das versuchen, transparenter zu machen. Bei Stape gibt es dann ja in so einem Analytics-Bereich, kannst du ja genau sehen, was du alles nicht hättest messen können, wenn du nicht Stape genutzt hättest. Das ist natürlich auch Schönfärberei, aber die Idee dahinter kann ich schon nachvollziehen. Weil wenn ich ein Produkt verkaufe und jemand muss da monatlich für bezahlen, aber der Nutzen davon ist nicht so richtig greifbar, dann versucht man halt im Backend irgendwie für Transparenz zu sorgen und dann will man da auch nicht schlecht aussehen. Also kein Vorwurf Richtung Stape, dass das Feature tatsächlich gebraucht wird, um sich selber zu rechtfertigen, auf diesen einzelnen Plattformen, kann ich durchaus nachvollziehen.
Mhm.
Ja.
Ich bin schon beim nächsten Schritt. Ich bin gerade hier beim First Scene Reporting, den du da reingepackt hast.
Ja,
das ist nicht so, das ist schon viel zu weit.
Nee, das ist alles gut. Ich bin ja kein großer Mixpanel-Nutzer, aber dass es so einen First Scene Report gibt, konnte ich mir vorstellen und der wird auch hier in diesem Reddit-Post ja auch gut erklärt. Und jemand hat sich Mühe gegeben, den mithilfe von Google Analytics 4 Explorations und danach ein bisschen Visualisierung nachzubauen, wo es darum geht zu sehen, also auf mit welchem Event ist jemand zum allerersten Mal in meinen Daten aufgekreuzt und wie viele Events habe ich von dem insgesamt und schnick, schnack, schnuck. Das ist ein Report, den es wohl im Mixpanel standardmäßig gibt und den kann man sich nachbauen. Und weil es eine schöne Bastelanleitung ist und wir eh so wenig Anleitungen hatten in letzter Zeit, habe ich gedacht, lassen wir das mal in unserer experimentellen Reddit-Ecke mal drin.
Ja, und da wird ja auch schon gezählt und dann springen wir zu den Fundstücken rüber, denn du zählst auch. Auf dich kann man zählen.
Ich zähle auch, ja. Ich hatte mir ja vorgenommen, nachdem ich meinen Blog wieder so ein bisschen habe aufleben lassen, einfach wieder mehr über die ja vielleicht einfachen und trivialen Erkenntnisse aus meiner täglichen Arbeit zu berichten. Also wann immer irgendetwas gebaut wird, von dem man denkt, ja, das kann man ja so und so machen und andere wollen das vielleicht auch mal bauen, schreibt man vielleicht auch einfach wieder ein bisschen mehr drüber. Ich habe jetzt nicht die allererste Anleitung im Web dazu geschrieben, wie man Custom Metrics dazu verwenden kann, um Dinge zu zählen. Aber ich fand die verschiedenen Möglichkeiten, die man dazu hat, um diese Metriken auch mit Werten zu versehen, waren es mir wert genug, einen Blogpost darüber zu schreiben. Und deswegen habe ich das getan. Die Motivation war eigentlich, dass ich ganz oft in Google Analytics reinschaue und dann gucke ich mir an, was ist denn da als Key Event markiert und dann sehe ich dann so hochwichtige Sachen wie Page View, Click, File Download und aller mögliche Mist wird dann aus irgendwelchen Gründen zum Key Event befördert, damit man irgendwie eine hohe Key Event Rate hat oder damit man die zählen kann im Akquisitionsreport oder was auch immer die Motivation ist. Und in diesem speziellen Fall habe ich halt gesagt, okay, ich kann verstehen, warum man Sachen zählen will, aber wir machen keine Key-Events, wir machen das jetzt über Custom Metrics und so kam die ganze Geschichte zustande, dass ich Zählungen eingerichtet habe für bestimmte Events.
Und die Ereignisanzahl?
Bitte?
Und der zählt doch jedes Ereignis.
Ja, du hast dann immer, beim Ereignis selber kann ich mir angucken, wie oft ich das habe. Wenn ich mir aber jetzt eine Custom Metric
verstehe ich.
Dann kann ich mir Pages oder sonstige Dimensionen angucken und kann mir genauso, wie ich eine Key-Event-Rate und eine Anzahl von Key-Events mir einblenden kann, ohne auf die Key-Events selber zu schauen, kann ich mit diesen Custom Metrics mir diese Metrik halt auch in so ziemlich jede Tabelle reinbringen und kann dann sagen, okay, diese Quelle hat 27 File-Downloads erzeugt, ohne dass ich das als Key-Event messen muss. Das ist der Hintergrund. Bist du noch
aber
da?
Dann brauchst du ich denke gerade. Tatsächlich.
Ja.
Aber dann brauchst du tatsächlich für jedes Ereignis dann eine eigene Custom Metric.
Für jedes Ereignis, was ich so zählen will, genau.
Und du hast ja nur 5, glaube ich.
Ist das so? Nein. Weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht alle gebraucht. Aber Zoom macht jetzt eben auch die Hand hoch hier. Das ist die tolle Erkenntnis.
Ja, ich weiß. Ja.
wir hatten da halt so ein paar und wir sind gut ausgekommen. Ich bin tatsächlich nicht ans Limit gestoßen, deswegen habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber sind wir mal ganz ehrlich.
Ich fand die Idee jetzt super.
In den meisten Properties werden genau 0 genutzt von diesen 5. Dann hat man aber schon mal 5, wenn es wirklich nur 5 sind.
Ja, ich meine, es sind 5, hätte ich so gedacht.
Denkbar. Weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Aber das lässt sich herausfinden.
Ja. Weil ich hatte nämlich auch mal so eine tolle Idee damit. Und ich schätzte, dass man nur 5 davon hat. Ich muss, du kannst schon mal weitermachen, ich schaue mal kurz nach.
Ja, genau, mach das mal. So. Ich habe auch noch ein Fundstück für euch. Und zwar, ich bin ja ein großer Freund davon, mir Third-Party-Requests anzuschauen im Browser und zu gucken, was geht denn hier wo raus und schnick, schnack, schnuck. Und irgendjemand hat offensichtlich so viel Spaß an Third-Party-Requests gehabt, dass er eine große Datenbank gebaut hat und hat dann eben Websites gecrawlt und hat sich angeguckt, was passiert vor Consent, was passiert nach Consent und riesengroße DB. Ist tatsächlich nur was zum Drinstöbern. Ne? Ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, müsst ihr jetzt auch bauen.
Ja, so, ich kann jetzt zurückkommen zu den Custom Metrics. Ich behaupte das Gegenteil, ich widerrufe alles. Du hast 50, es waren die Calculated Metrics, wo du nur 5 hast.
Aha, okay.
Das nur, also kannst du das mit sehr viel, mit bei normalen Implementierungen kannst du das für jeden Event machen.
Könnte man das eigentlich für jeden Event machen, ja, theoretisch schon.
Ja. Kann man das automatisieren?
Ja, über einen
Bot für schreiben?
Nee, über eine Transformation ist das ganz einfach. Wenn du sagst, der Eventname entspricht meinem Dimensionsnamen oder mein Dimensionsname kann sich aus dem Eventnamen ableiten, dann gehst du einfach hin und sagst, jedes Mal, wenn ein File-Download kommt, dann hängt da ein CT-File-Download mit einem Wert 1 an als Dimension, die dann zur Metrik wird. Und dann zählst du die Dinger. Du kannst im Prinzip alle mit einer Transformation abfackeln, wenn du willst.
Ja, aber du musst sie halt alle anlegen.
Du müsstest die Dimensionen dann schon noch anlegen. Also nicht die Dimensionen, sondern die Metriken. Ne? Ja, die Custom Metrics musst du schon noch anlegen. Ja, das hilft. Okay. Ja, sonst kannst du sie nicht sehen. Außer im BigQuery, da siehst du sie wahrscheinlich auch so.
Aber da haben sie auch nicht, aber dann so bauen, wahrscheinlich dafür.
Genau, da würdest du den ganzen Kram nicht machen. dann eine interessante Idee von Justus, OwnTrack EU, diesmal keine Justus-Ecke, aber trotzdem einen Link. Und zwar ein Custom-GTM-Template für statt Firestore-Lookup ein Google-Sheets-Lookup. Das heißt also, wenn du kein Firestore hast, sondern du hast Daten halt nur in einem Google-Sheet und du möchtest dir da eben über einen bestimmten Key, einen bestimmten Value rausholen aus einer Tabelle, dann kannst du das mit diesem Variablen-Template machen. Habe ich noch nicht ausprobiert, weiß auch nicht, wie performant das ist. Firestore ist ja dafür bekannt, super schnell zu sein. Aber wenn ich anreichere über irgendwelche anderen APIs, die teilweise auch langsam sind, auch von irgendwelchen CRMs oder sonst wie, dann ist vielleicht ein Google Sheet auch eine Möglichkeit, um Daten nochmal schnell über einen Promise reinzuholen, bevor ich den Kram an Facebook oder sonst wen rausschicke.
Ja, cachen doch die Templates in der Regel.
Ja, das auch. Ne? Aber ich meine, irgendwann hast du diesen ersten Aufruf, um den Wert da irgendwie reinzukriegen und dann dauert der vielleicht länger als bei Firestore. Ne? So, das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Aber, fand ich interessant.
Aber läuft das über einen echten Sheet-Zugriff oder über einfach RSS? Du kannst einfach, du hast das nicht JSON, was du da ausgeben kannst, du die freigibst, dieses Sheet einfach als JSON einbindest?
Das weiß ich nicht. Ich würde aber vermuten, ohne das jetzt ausprobiert zu haben, dass da tatsächlich Authentifizierung im Spiel ist.
Okay.
Ja, fände ich gut, weil je nachdem, was da drin steht in diesem Sheet, sind es dann ja wieder Margen oder sonst was. Da muss dann ja, also bloß, dass keiner weiß, dass das existiert, das ist mir heutzutage zu wenig Security.
So wie die ganzen Lucas Studio Reports, meinst du, die immer freigeben werden, einfach nur.
Genau.
Ja, lassen wir das Thema lieber.
Ja, machen wir nicht. So, und dann ist der nächste aufgesprungen auf den Zug. Ich baue ein eigenes Consent-Model. Diesmal ist es David Vallejo. Willkommen im Club. Also wenn ihr demnächst eine Auswahl braucht, dann habt ihr ja jetzt schon Keksli und das Ding vom David. Und meins schreibt da bitte hinten auf die Liste. Bitte nicht verwenden. Okay, das dazu.
Warum nicht?
Ich weiß nicht. Ich benutze es bei mir. Das ist mein Risiko, aber ich bin eigentlich, auch wenn es ein öffentliches Repo ist, würde ich jetzt niemanden dazu animieren, das zu verwenden, statt irgendeines anderen.
Bist du nicht stolz auf dein Repo?
Ist nicht, dass ich nicht stolz bin, aber weiß, was ich meine. Ne? Es ist nichts Besonderes daran. Ja? Dann, okay. Nimm einfach das Ding hier von David oder dem Keksli oder dem Claro oder es gibt ja auch Sachen, die schon viel länger existieren. Noch ein Ding in den Fundstücken ist das Thema Calendly-Tracking. Ich weiß nicht, hast du auch viel mit Kunden zu tun, die Calendly haben, um irgendwelche Termine zu buchen und so?
Ich kenne also viele, die das wollen, ja.
Also okay, also ich hab einige und dann ist es ja am Ende des Tages so, dass du hinten raus zwar über ein DOM-Event mitbekommst, dass da ein Abschluss stattgefunden hat. Und das kannst du auch nehmen und kannst dir einen sauberen Trigger bauen und so weiter. Das ist alles wunderbar. Aber an die Daten, die in diesem Calendly-Buchungsprozess drinstecken, wie eben sowas wie eine E-Mail-Adresse, die im Zusammenhang mit Enhanced Conversions ja nicht ganz uninteressant ist, wenn man denn Zustimmung hat. Da kommt man in der Regel nicht dran. Kommt man aber schon, wenn man das Ganze über den Umweg Server-Side Google Tag Manager macht. Und der hier verlinkte Post erklärt euch, wie.
Ja, wobei ich bei Calendly einfach nicht sehe, dass da genug Signale reinkommen bei den meisten Seiten, die das benutzen.
Ja.
Weil du brauchst ja schon, also damit du es nutzen kannst, brauchst du ja schon ordentlich Calendly-Events, um das Conversion zu nutzen. Wenn du 5 die Woche hast, dann brauchst du das nicht zu tracken.
Ja, gut, das liegt ja, ist ja nicht Calendly schuld, ne? Also wenn du nur 5
Buchungen hast. Aber darum, weil du vorhin fragst, ob ich Leute kenne oder das eingebaut ist. Meistens wollen die das, aber es sind ja zu wenig Daten, um damit sinnvoll was zu machen.
Ja, also umso wichtiger, finde ich, ist dann Messen. Ne? Also sich jetzt da die Mühe zu machen für 5 dann einen Server-Side Google Tag Manager für die 3 gehashten E-Mail-Adressen in der Woche dann zu bauen, ist die andere Geschichte. Ne? So. Aber ich habe eben auch Kunden, wenn die ihr Calendly und ihr Kontaktformular und den Klick auf den Telefon- und E-Mail-Link nicht messen, dann weiß das Google-Ads-Konto überhaupt nicht, was gut oder schlecht ist.
Stimmt. Ja, aber mit 3 Calendlys die Woche, ist egal. Ja,
ja, es ist, weiß ich nicht, bei es sind auch mehr als 3. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Branche und was da passiert.
Ja, auf jeden Fall. Die ich kenne, die haben halt keine 100 die Woche, wo es dann lohnen würde, gut, damit zu optimieren. Wenn du die hast, ist super, kann mir vorstellen. Aber ansonsten, schwierig.
Stimmt. Aber das ist, das ist ja eh ein allgemeines Volumenproblem. Dann brauchst du halt ganz viele Micro-Conversions. Cloudflare und der Crawl-Endpunkt ist hauptsächlich in der SEO-Bubble irgendwie vor ein paar Wochen, ich nehme an, vor 14 Tagen oder sowas, losgezogen und hat viel Wind gemacht, dass es diesen /Crawl gibt.
Vor einer Woche.
Ja, also die News ist vom 14., also da habe ich mit den gefühlten 2 Wochen gar nicht so.
Ja.
Und unser neues Format hat ja für uns jetzt immer auch das Fundstückdatum mit drin. Das kannst du
vom
sehen.
Vom 10., da ist das nicht richtig. Also ich habe das... auch bei Cloudflare ist es vom 10.
Ah, ich habe beim Falschen drauf geguckt. Sorry, das ist der nächste Post. Da habe ich Maul aufgerissen. Das stimmt gar nicht. Sorry. Ja, es gibt diesen Crawl-Endpunkt. Ich habe den nicht eingerichtet, habe den nicht ausprobiert. Die Idee dahinter ist aber wahrscheinlich klar, wenn schon gecrawlt werden muss, dann bitte über einen Endpunkt, den wir selber kontrollieren und wahrscheinlich auch mit entsprechender Performance bedienen können oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, Cloudflare macht sich da einfach gerade viel Sorgen, dass die Infrastruktur von den ganzen Crawlern verballert wird und geht da jetzt hin und sagt, wir bauen euch einen Crawl-Endpunkt. Glaube ich.
Und der liefert dann alles, sehe ich gerade.
Genau.
Also ich dachte, man könnte darüber crawlen, als man sozusagen die Seite hat, aber halt in schönerem Format, dass man das einfach machen kann. Nee, dahinter steht ja mal komplett ein Crawler.
Genau.
Okay,
und dann kannst du dir da an dem Endpunkt das letzte Ergebnis abholen und so. Ne? Du kannst es da, kannst die Crawls, glaube ich, auch planen und tun machen. Verrückt. Ja, aber wenn wir bald vielleicht keine zentralisierte Quelle für Informationen haben, weil Google pleite gegangen ist und jeder Anbieter von LLMs selber crawlen muss, dann ist Cloudflare vielleicht schon darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, was da genau hintersteckt, aber es wird eine Motivation geben.
Ja.
So, das nächste Ding, würde ich fast sagen, ist eine Non-News. Auch in Schweden kümmert man sich einen Dreck darum, wenn jemand Nein sagt beim Tracking. Und Brian Clifton hat dazu eine Studie geteilt.
Ja.
Also warum sollte die schwedische Website da besser sein? Bei den meisten unterstelle ich ja sowieso auch gar keine Absicht.
Nee, ist doch alles voll komplex geworden, voll schwierig und da braucht man Spezialisten, die das einbauen und so. Ich sag schon immer, sobald man sich Mühe gibt, ist schon gut.
Ja, und du bist ja auch, sagen wir mal, nach dem Pareto-Prinzip bei den besseren 20%.
Ganz vorne mit dabei. Bist du ganz vorne mit dabei. Und in Firmen gibt es ja manchmal nicht die Möglichkeit, dass sie da tatsächlich was machen können, wenn ihr euch Mühe gibt, ist schon mal gut.
Also überhaupt das ganze Thema leider. CMP ist ja so ein bisschen Schmerzthema, hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt. Keiner liebt CMPs. Ich hatte jetzt wieder so ein Ding, da kam jemand auch aus einem, sagen wir mal, einem größeren Unternehmen, da wird gerade OneTrust abgelöst gegen was anderes und dann kamen diese ganzen Excel-Listen mit den ganzen grünen Haken rein, ne, so von, wie sind die alle heißen, CCN19, die Domi, bla bla, ich will sie jetzt nicht alle nennen, ich bin 80 plus CMPs in meinem Checker-Paper, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber ich hatte dann so das Gefühl, diese ganzen Listen sind totaler Mumpitz, weil meistens kommen die Checklisten eh von CMP-Anbietern selber. Und auch Vorlagen, wie man Recherche macht. Am Ende des Tages war es immer ein CMP-Anbieter oder irgendjemand, der Partner von UserCentrics ist, der dann die beste neutrale CMP-Checkliste der Welt gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, mach du doch mal eine vernünftige CMP-Checkliste, weil ich hatte angefangen, meinem Kunden so ein paar Tipps zu geben und dann habe ich gemerkt, die Mail wird länger und länger und länger. Dann habe ich eine Gliederung mir gebaut, was man denn alles eigentlich bei so einem CMP-Wechsel oder überhaupt bei so einer Auswahl beachten sollte. Und dann habe ich halt irgendwann schnell gemerkt, das ist so ein shakespearesker Fünfakter geworden am Ende des Tages. Ich habe den ganzen Samstag dran getippt und gesessen und habe da ein ganz dickes Brett draus gemacht. Das hat jetzt diesem einen Kunden sehr geholfen. Alle anderen müssten wahrscheinlich ihrem LMM sagen, wieder fass mir das zusammen, sonst musst du eine halbe Stunde lesen. Aber das ist ein Stück Content, was jetzt existiert auf meinem Blog. Und wenn ihr vor der Wahl steht, eine CMP anzuschaffen oder gar zu wechseln, dann gebt euch das vielleicht mal. Weil da sind ein paar Aspekte drin, die auf den typischen Checklisten nicht so unbedingt zu finden sind.
Ja, wobei halt die Tücke immer im Detail liegt.
Ja, genau. Im das Detail, also wie wo wird der TCF-String gespeichert? Oder ne, ist nicht für jeden interessant, aber wehe, du bist ein Publisher oder ein großer Online-Shop, dann kann das plötzlich super relevant für dich sein. Das findest du aber auf keiner Checkliste. Und deswegen fand ich, hat so ein Blogpost durchaus Daseinsberechtigung, auch und wenn er lang ist.
Ja, und ich glaube ja, viele wechseln gerade von OneTrust weg, habe ich das Gefühl, weil es teurer geworden ist, viel teurer. Die aber nicht gemerkt haben, dass der Wechsel genauso teuer sein kann.
Ja, kann er.
Teilweise. Ja, ja, dass das einfach.
Ja. Ich mache mir ja einen Spaß draus.
Milchmenschenrechnung ist.
Ja, ich mache mir ja einen Spaß draus. Wir nutzen ja bei uns auf der Website auch OneTrust, aber nur deswegen, weil ich aus irgendeiner Aktion mal irgendwie mir so ein kostenloses OneTrust geschossen habe. Das gibt's eigentlich gar nicht.
Ja. Yeah.
Und ich werde regelmäßig angeschrieben, ob wir jetzt endlich mal über den Vertrag reden wollen und ich sage dann entweder gar nichts oder ich sage, nö, ich bin zufrieden. Ich warte jetzt drauf, dass wir irgendwann mal rausgeschmissen werden, aber die machen da jetzt echt Druck und deswegen ist dieser Wechsel weg von OneTrust im Moment, glaube ich, ist so eine Art Trend. Und da kann man viel falsch machen oder seinen Audit-Trail vergessen.
Alles falsch.
Ja,
kann man alles. Ja,
dann geht's
mal eben schnell umstellen ist halt nicht. Ja, aber.
Damit es bei euch nicht in die Buchse geht, Leute, gebt euch die halbe Stunde.
Und es ist ein Projekt. Es ist nicht mal eben gemacht.
Nein, oder? Auf keinen Fall. Nee, es gibt ganz viele Sachen zu betreuen, zu beachten. Was ist mit den Sachen, die vorher gesammelt wurden? Wie machen wir es nachher? Brauchen wir eine Konvertierung
auch
vom Konsens.
Auch der Einbau und so. Und wann switche ich? Wie switche ich?
Ist ja, Einbau. Einfach in Tech Manager. Passt schon.
Einfach den Knopf drücken, das automatisch implementieren drücken und dann klappt das schon. Wird's angezeigt.
Genau.
Testen müssen wir nicht.
Ja, also ihr habt es gemerkt.
Ich bin heute wieder zu zynisch.
Nein, es trieft vor Ironie, aber es ist eben auch ein Thema, wo Versprechen und Realität super weit auseinandergehen und deswegen das dazu. Vielleicht
aber auch nur, weil wir dem Autoblocking nicht vertrauen.
Nee, genau. Wenn wir Autoblocking immer anschalten würden, wäre die Welt wahrscheinlich völlig in Ordnung.
Oder zumindest gefühlt für uns. Haben wir uns Mühe gegeben.
Ja, genau. So, wie kriegen wir die Brücke zu unserem letzten Fundstück? Es ist etwas in der Simo-Ecke. Und zwar hat sich Simo die Mühe gemacht, die Anleitung zu schreiben, die Google vergessen hat. Nämlich will man beim Google Cloud Load Balancer für seinen Server-Side Google Tag Manager, den auch IPv6-Support implementiert. Kaum hatte der das Ding zu Ende geschrieben, hatte Google wieder was geändert. Dann musste Simo das alles irgendwie wieder umschreiben. Und hier ist sie, eure Anleitung. Ich glaube, inzwischen ist auch in der Google-Hilfe da inzwischen was zu finden zu dem Thema. Aber wenn ihr IPv6 haben wollt. Ich hatte tatsächlich einen Fall, da war mir das nicht bewusst. Da hatten wir immer ganz viele Meldungen bei Facebook im Events Manager, dass da irgendwie unterschiedliche IPs verwendet werden. Dann habe ich immer gesagt, wir nutzen keine unterschiedlichen IPs. Hier ist kein Haken an, wir überschreiben nichts, wir tun nicht, wir machen nichts. Aber aus dem Browser kam wahrscheinlich hauptsächlich IPv6 und über den Server kam dann halt nur noch die IPv4-Variante an. Wenn du also dieses eine KPI nutzt an deinem Server-Side Google Tag Manager und dein Facebook meckert über unterschiedliche IPs, das mag die Lösung gewesen sein. Und dann müsst ihr bei Simo in den Blog und müsst dieser Anleitung folgen. Hilft nichts, Leute. Ja. Also das wird wahrscheinlich auch die Motivation für diesen Blogpost gewesen sein. Man will ja nicht IPv6 haben, einfach um der IPv6 willen, sondern es gibt in der Regel irgendeine Destination am anderen Ende, die das scheiße findet, wenn du das nicht sendest. Und hier ist es wahrscheinlich auch Meta gewesen. So, dann habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob wir das schon mal als lustiges Fundstück drin hatten, dieses klausprogrammieren.com, das war also Cloud Code in Deutsch, ist im Prinzip nur so ein komisches Ding, was einem vor Augen führt, wie technologieverhindernd deutsche Reglementierung ist. Ist was zum Grinsen, einmal durchklicken und dann wieder vergessen. Ihr müsst nichts programmieren. Klaus programmiert nicht für euch.
Schade.
Es ist nicht das Bundes-LLM, wenn ihr einmal durch seid. War nur so ein Witz. Und um die Sache abzurunden, habe ich gedacht, wenn ich mich hier eh schon fast in jede Kategorie reingefummelt habe, dann packe ich mich selber als Tipp des Monats auch mal auf die Agenda. Ich habe einen Tracking-Auditor gebaut, weil ich ihn selber brauche. Und das Ding ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Jetzt auditiert er Prä- und Post-Consent-Phasen und nimmt auch ein bisschen E-Commerce-Data-Layer mit auf, wenn es gewollt wird. Also das ist jetzt keine zwei Sachen, die direkt zusammengehören, aber für mich gehörten sie zusammen in einen Skill und den gibt es nebst einem Repository und einem Blogpost und einer kleinen Beschreibung, wie ich da hingekommen bin, weil ich ja noch am Anfang meiner Agentic Coding Reise stehe, habe ich gedacht, das ist ein Blogpost wert. Das ist mein Tipp des Monats.
Aber als Skill, also gibt dir immer das Richtige zurück, also macht das wirklich immer, also weil ich habe teilweise, also weil ich gerade bei Skills oder so, ist halt das Problem, dass sie teilweise halt nicht genau wissen, was sie tun.
Ja, müssen die ja nicht. Also die Aufgabe des Skills ist tatsächlich ja nur, ein Skript anzuwerfen und sich das Ergebnis anzuschauen und mir zu sagen, was drin steht. Also ich kann den Skill komplett weglassen.
Auch,
also. Ja, also ich kann den Skill weglassen und kann eigentlich auch direkt auf der Kommandozeile die Skripte starten und dann selber in die H-Files schauen. Und das ist der Report, der da rauskommt, ist immer gleich aufgebaut. Es ist ein deterministischer Report. Den kann ich auch als Mensch lesen. Aber bevor ich das mache.
Den müsste er ja ausführen.
Was denn?
Den müsste er ja ausführen, den Report. Da muss er ja sicherstellen, dass er den auch ausführt.
Der Report wird gebaut von einem Skript. Es ist ein deterministisches Skript. Der Skill startet das Skript. Am Ende des Skripts steht ein Report. Der Skill liest den Report und gibt mir eine Zusammenfassung.
Ja, okay.
Das kann ich alles ohne den Skill machen. Ich kann das Skript selber starten, ich kann den Report selber lesen. Das ist alles nicht verboten. Nur in dem Projekt, in dem ich das Ding jetzt nutze, das ist also einfach ein Skill, den habe ich auch gar nicht global installiert, den habe ich in so einem Audit-Ordner. Mhm. Da wird der durch Memory und Kontext, wird er eben auch immer schlauer. Das heißt, wenn ich den jetzt neu installiere und zum ersten Mal einsetze und da kommt eine Interpretation raus, steht da wahrscheinlich auch, stehen da Sachen drin, die ich nicht so sehe. Ich habe aber jetzt schon, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Audits mit dem Ding gemacht. Der weiß inzwischen, was ich wissen will und was nicht.
Mhm. Okay,
Das ist für mich tatsächlich jetzt sehr, sehr nützlich. Und ich glaube, es schärft sich eben mit der Nutzung, wie viele andere Sachen.
Ja, aber ich finde halt so deterministische Sachen für Skills halt schwierig, weil ich hatte es heute wieder, dass ich gesagt habe, prüf bitte, in welcher Branche du bist. Und er sagte, ja, ich bin hier in der und der Feature-Branche. Und dann, er war aber auf Staging, weil er halt nicht geprüft hat, der Agent.
Ja.
Weil er einfach angenommen hat. Und das ist halt dann die Gefahr, die ich dann sehen würde.
Ja. Nee, also wenn ich jetzt sage,
also
guck dir mal, wir auditieren jetzt hier Seite XYZ. Ich kann vorher schon sagen, was es für eine CMP ist, ist aber inzwischen völlig egal. Die Erkennung geht so schnell. Dann geht er dahin, geht da durch und sagt mir nachher, ich habe vor dem Consent habe ich das gefunden, nach dem Consent ist das dazugekommen. Und das steht alles in diesem Report drin. Das ist nichts zum, da muss er nicht drüber nachdenken. Das steht da einfach, muss er mir vorlesen.
Ja, ich meine, dass er das dafür ausführen müsste, zwingend.
Ja, das muss er ausführen, sonst hat er keinen Report, dann kann er mir nichts sagen. Ich sehe ja auch, dass das Ding läuft.
Ja, ja.
Das ist ja in einem Playwright. Ich sehe den ja aufpoppen. Ich sehe ja, wie die Knöpfe geklickt werden. Das Ding hat auch einen Hilfsmodus, in dem ich eingreifen kann. Wenn er nun selber die Knöpfe nicht findet, aus irgendwelchem Grund, dann fragt er mich um Hilfe durch eingeblendetes UI dann auf der Webseite und sagt ihr, klick mal auf OK und dann bestätige mir das, damit ich weiß, dass jetzt irgendwie Post-Consent ist oder so. Das funktioniert nicht ganz gut. Also ich bin inzwischen nicht mehr da, wo bei den ersten Audits bin ich immer wieder auf irgendwelche Dinger gestoßen, wo ich gedacht habe, mach Mist, da habe ich nicht dran gedacht. Ne? So, ach, das ist zwar User-Centrics, aber ich muss erst in die zweite Ebene, bis ich den Reject-Button finde. Ne? Das ist ja auch
Shadowban, ach so, mit
Reject-Button. Shadow, ja, und Shadow DOM, ne? So und sehr unterschiedliche Varianten von Setups. Aber so die groben Dinger, die habe ich jetzt abgedeckt. Und wenn das Ding halt irgendwann hängen bleibt, dann kann ich den manuellen Modus mit dem Knopf anmachen und dann sage ich, ja, pass auf, ich kümmere mich. Im schlimmsten Fall breche ich das ab und wir müssen es noch beim zweiten Mal starten. Aber der Audit ist halt immer super. Es wird nichts vergessen, es wird immer auf die gleichen Dienste geguckt, wir erkennen einen Stape-Endpunkt, wenn er da ist und so, da muss ich auch nicht immer nachgucken im Netzwerkverkehr und vielleicht was übersehen. Es wird ein H-File aufgezeichnet, wenn ich in After Effect irgendwelche Fragen habe, können wir uns das ganz genau angucken, wann hat das stattgefunden, war das vor dem und so. Das ist einfach sehr, sehr, sehr hilfreich.
Mhm, auf jeden Fall, ja.
Ja gut, und damit sind wir durch.
Ich fand halt nur das Starten durch den Skill halt schwierig bei...
Ja. Ja, war auch erst nicht die Idee, ne? So, aber je mehr ich halt damit gearbeitet habe, desto mehr habe ich gedacht, naja, die Prozesse sind eigentlich immer gleich. Ja, ich habe jetzt ich bin ein großer Freund von Playbooks. Ich gebe dem Skill dann Playbook. Das heißt, wenn wir irgendwelche Prozesse haben, die eigentlich auch mal gleich sind, dann sage ich, guck einfach ins Playbook XYZ, da steht genau drin, was zu tun ist, und dann läuft das einmal durch.
Judy.
Ein Blick auf die Uhr.
Da sind wir durch, oder?
Da sind wir durch, ja. Lustigerweise kommen wir immer so plus minus 5 Minuten an der gleichen Stelle raus. Es geht immer so rund um eine Stunde, egal ob wir viel oder wenig drin haben. Es ist nicht geplant. Termine können wir aber springen, es gibt keine neuen. Wir sehen uns vielleicht auf dem SEA-Camp im Jena in diesem Monat vielleicht auf der AI-Can im schönen Berlin.
In diesem Monat? Im nächsten Monat meinst du?
Im nächsten Monat natürlich. Ja, für mich ist gefühlt schon April, aber das stimmt ja nicht. Wenn April wäre, hätten wir nicht abgeliefert. Im März werden wir aber noch schaffen.
Ja, und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Und bis zum nächsten Monat und haltet euer Kontextfenster sauber.
Bis dann.
Ciao.